uns doch unserem Medienteam mal einen herzlichen Applaus geben für diesen großartigen Clip. Und es war jetzt nicht so der ganz so der kontemplative Clip, aber ich glaube, du hast dir vielleicht die Frage gestellt, was hat der Philipperbrief mit Pancakes zu tun? Und vielleicht wirst du im Laufe der Serie mehr und mehr herausfinden, was es damit zu tun hat. Wir starten in die Serie, wo wir den Philipperbrief lesen. Und ich möchte dich ganz herzlich einladen und auch ermutigen, in den nächsten Wochen mit uns den Philipperbrief zu lesen, selber zu lesen. Nicht nur hier am Sonntag, sondern selber mal hineinzugehen in diesen Brief, Kapitel für Kapitel. Wir werden nicht ganz chronologisch durchpredigen, sondern haben so Themen herausgezoomt, die uns eigentlich durch den ganzen Philipperbrief hindurch begleiten. Und heute starten wir mit dem Thema der Freude. Weil im Philipperbrief geht es eigentlich sehr viel um das Thema Freude. Würde man auf den ersten Blick gar nicht meinen, weil Paulus den Brief im Gefängnis geschrieben hat und ihr könnt euch vorstellen, dass die Umstände in einem Gefängnis alles andere als lustig sind. Da komme ich auch gleich zu der ersten Frage an dich. Nämlich, wenn wir über Freude sprechen, sprechen wir dann auch über Spaß? Ist es das Gleiche? Gibt es da einen Unterschied? Was meinst du? Freude, Spaß, identisch? Oder nee, das hat ja gar nichts miteinander zu tun oder vielleicht doch ein bisschen. Ich gebe dir eine Minute Zeit, dass du kurz mit deinem Nachbarn dich darüber austauscht. Was ist der Unterschied? Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Freude und oder Spaß? Let's go. Eine Minute, du mit deinem Nachbarn. Okay, also, wer von euch sagt, nee, also Freude und Spaß haben erstmal gar nichts miteinander zu tun? Nee, okay, niemand. Doch, okay, ja, vielleicht, alles klar, interessant. Wer von euch sagt, ist eigentlich komplett identisch? Wer von euch sagt, naja, schon irgendwie ein bisschen was anderes? Okay, die meisten. Sehr schön. Da bin ich ja froh. Ich glaube nämlich auch, dass natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Freude und Spaß. Spaß ist lustig, mögen wir alle, ist cool, wenn es lustig ist, logisch und hängt auch oft mit Freude zusammen. Du kannst Freude und Spaß sehr gut miteinander verbinden. Du kannst aber auch Spaß haben, ohne wirkliche Freude zu empfinden. Und umgekehrt, du kannst sogar auch Freude empfinden in deinem Herzen. Du merkst schon, es hat wie eine tiefere Ebene, auch wenn es gerade nicht sehr viel Spaß macht. Freude können wir tief empfinden, unabhängig von der Situation, in der wir gerade drin sind. Spaß hat sehr viel mit den Umständen gerade zu tun. Ist ja auch cool. Ich meine, wir alle mögen ja auch gerne, wenn es lustig ist und wenn wir Spaß haben, ist ja wunderbar. Aber was ist, wenn Schluss mit lustig ist? Was ist, wenn der Spaß aufhört? Wenn der Spaß vorbei ist? Was bleibt dann? Bleibt dann eine Riesenleere? Oder ist da noch etwas Tieferes? Du kannst dich betrinken und Spaß haben. Du kannst irgendwie mit irgendjemandem Sex haben und Spaß dabei haben oder auch nicht, je nachdem. Aber was ist das, was wirklich bleibt? Und ich glaube, wir alle sind uns bewusst, dass Spaß und Glück und alles, was, wonach viele Menschen oft so streben, dass es gleichzeitig etwas sehr Vergängliches hat, etwas sehr Unbeständiges hat. Und es ist eigentlich schade, wenn es nur darum geht, Spaß zu haben, aber gar nicht mehr wirklich Freude empfinden zu können. Oder unabhängig, wenn es mir nur dann gut geht, wenn alle Umstände rosig sind und ich gerade mega Glückshormone ausgeschüttet habe und ich Spaß erlebe. Und ich glaube, im Philipperbrief können wir viel lernen darüber, was es heißt, wirkliche Freude zu empfinden, egal wie die Umstände sind. Heute sprechen wir über das Thema Freude in Gemeinschaft. Die nächsten Wochen sprechen wir über andere Themen, die du vielleicht gar nicht so sehr mit Freude in Verbindung bringen würdest. Zum Beispiel Freude am Dienen oder Freude auch im Leid. Ich habe euch da ein Interview vorbereitet von einem guten Freund von mir, einem Pastor, einem ICF-Pastor aus St. Gallen, der seit über 7 Jahren chronisch krank ist und Leid in seinem Leben tagtäglich erlebt. Er hat auch ein Buch geschrieben, was ich euch sehr empfehlen kann. Darum wird es gehen demnächst. Oder auch Freude durch Vertrauen, Freude durch Fokus. Das werden Themen sein, die wir uns anschauen möchten. Und lass uns zu Beginn einfach beten, dass Gott uns redet durch den Philipperbrief. Weil da stecken so wertvolle Schätze drin, so wunderbare Verse, so voller Wahrheit und voller Leben. Und ich bete, Jesus, in deinem Namen, dass du zu uns redest durch diesen wunderbaren Brief, den Paulus geschrieben hat, von dir, Heiliger Geist, inspiriert. Und ich bitte dich, hilf uns zu erkennen, wie du in unserem Leben echte und tiefe und auch nachhaltige Freude geben möchtest, um dann den Spaß auf dieser Grundlage umso mehr zu genießen und zu feiern. Aber die Grundlage dafür ist die Freude, die du schenkst. Und hilf uns, das zu entdecken, heute und die nächsten Wochen. Amen. Paulus schreibt ja diesen Brief im Gefängnis. Und ungefähr 62, 63 nach Christus. Und ich glaube, wir haben nicht wirklich mehr eine Vorstellung, wie das damals alles war in diesen Gefängnissen. Aber was wir sicherlich sagen können, es war nicht besonders lustig. Es war sogar sehr leidvoll. Und Paulus ist in einer extremen Situation der Isolation, der wahrscheinlich Demütigung, vielleicht sogar der körperlichen Schmerzen, der Entbehrung, des Hungers. Also alles andere als lustig und spaßig. Aber Paulus, wir merken in ihm, er hat eine Freude in dieser Situation. Und es ist eine Kraftquelle für ihn. Eigentlich so die Zusammenfassung des ganzen Philipperbriefs könnte man sagen, dass Paulus beschreibt Jesus Christus und wie er die Quelle ist von einem überfließenden Leben voller Freude. Und wie er es auch für dich und für mich sein kann. Und das wollen wir entdecken. Die nächsten Wochen. Freude an Gemeinschaft. Überleg dir doch mal kurz für einen Moment, für dich persönlich, was denkst du, braucht es oder was brauchst du, um Freude an Gemeinschaft erleben zu können? Wir haben ja in diesem Clip so ein bisschen rezeptmäßig die Zutaten gesehen und was denkst du, ist so ein Element, etwas grundlegend Wichtiges, damit du, damit ich, damit wir, damit Menschen Freude an Gemeinschaft erleben können? Ich gebe dir kurz ein paar Momente Zeit, mal darüber nachzudenken. Was brauchst du oder was braucht es, um wirkliche Freude an Gemeinschaft zu erleben? Beim Spaß ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Gute Stimmung, gute Leute, gute Atmosphäre, jeder ist lustig drauf. Aber was ist wirklich Freude? Ich glaube, ein wesentliches Element, um Freude in Gemeinschaft erleben zu können, ist Verbundenheit. Dass wir uns verbunden fühlen. Ich glaube auch, diese Sehnsucht kennt jeder von uns. Diese tiefe Sehnsucht nach Verbundenheit und nach Zugehörigkeit. Ich glaube, es ist etwas ganz Elementares, was Gott, unser Schöpfer, in uns hineingelegt hat. Und wir kennen das, wenn wir Zugang haben zu unseren Gefühlen, zu unserer Seele, dann verspüren wir, dann empfinden wir diese Sehnsucht nach Verbundenheit und Zugehörigkeit, weil es gibt uns Sicherheit. Und wir suchen immer nach Sicherheit. Und ich finde es faszinierend, ich habe einen Vortrag gehört von der Verena König, eine Traumatherapeutin, die auf dem Eden-Festival letztes Jahr gesprochen hat. Und sie hat gesprochen über diesen Zusammenhang zwischen Trauma und Verbundenheit. Und super faszinierend, wie Gott uns anatomisch dafür geschaffen hat, Verbundenheit zu erleben zu können. Es gibt ja unser Nervensystem, ist so in den ganzen Sympathikus und Parasympathikus ein bisschen aufgeteilt. Und bei dem Parasympathikus gibt es dann diesen Vagusnerv. Und bei diesem Vagusnerv gibt es zwei Teile und der eine Teil ist der ventrale Teil des Vagusnerves. Interessiert dich wahrscheinlich brennend, ja? Aber der Punkt ist der, dieser Teil unseres Nervensystems ist dafür geschaffen, wenn er aktiv und gesund ist, dann Botenstoffe und Neuronen und Hormone auszuschütten, damit wir Verbundenheit empfinden können. Das hat Gott anatomisch in uns geschaffen. Und ein Trauma passiert dann, wenn Bindungen auseinandergerissen werden. Und das beginnt sehr häufig im frühkindlichen Stadium. Sogar schon im Mutterleib kann es passieren, dass das Baby, das nicht nach Verbindung sehnt, oder das Neugeborene oder die erste in den ersten Kindesjahren, da bauen wir diese Verbindung auf. Und da entwickelt unser Nervensystem die Fähigkeit, dass wir Verbindung eingehen können, dass wir Bindung eingehen können und das auch empfinden und spüren. Und durch Abbrüche in diesen Beziehungen können Traumas entstehen und diese Fähigkeit, anatomisch, rein anatomisch gesehen, wobei die Seele ja eng zusammenhängt, diese Fähigkeit für eine echte tiefe Verbindung verloren geht. Nicht nur im Kindesalter, das kann uns dann auch später passieren, wenn wir in Beziehungen traumatische Sachen erleben, dass diese Fähigkeit verloren geht, eine echte tiefe Bindung einzugehen. Und die gute Nachricht ist, dass es Heilung gibt. Zum einen in der Beziehung zu Gott, wenn unsere Verbundenheit mit Gott, unserem Schöpfer, wiederhergestellt wird und Gott unser Herz, auch unseren Körper heilen kann in dem Bereich. Und ich glaube, das ist meine These, die ich heute aufstelle und die ich so den Gedanken in euer Herz droppen möchte. Und zwar, ich glaube, eine gesunde Gemeinschaft ermöglicht heilende Verbundenheit und Zugehörigkeit. Ich wiederhole es nochmal. Eine gesunde Gemeinschaft, nicht eine perfekte Gemeinschaft, weil perfekt ist es niemals, aber eine gesunde Gemeinschaft ermöglicht heilende Verbundenheit und Zugehörigkeit. Und ich glaube, die Sehnsucht danach in unserer Zeit ist riesig. Die Sehnsucht in deinem Herzen ist groß, in meinem genauso, weil wir so geschaffen sind. Und Paulus erlebt mit den Christen in Philippi diese Art Verbundenheit. Obwohl er äußerlich isoliert ist, verspürt er diese starke Verbundenheit und diese Liebe zu diesen Menschen. Und das gibt ihm Kraft, das gibt ihm Hoffnung, das gibt ihm Zuversicht in dieser Notsituation, in der er drin ist. Wir lesen hier im Philipperbrief Kapitel 1, Vers 3. Er sagt, Paulus schreibt hier, ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke. Und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Ich denke mit großer Freude. Wenn ich an euch denke, dann empfinde ich diese Freude darüber, wer ihr seid. Im Vers 7 heißt es, es ist ja nicht erstaunlich, dass ich so von euch denke, denn ihr liegt mir ganz besonders am Herzen. Gott weiß, wie sehr ich mich mit herzlicher Liebe von Christus Jesus dann nach euch sehne. Also du spürst, wir spüren ja diese Verbundenheit, die Paulus erlebt mit den Christen in Philippi. Wahrscheinlich sind sie durch ihn zum Glauben gekommen. Er hat sie gelehrt, hat sie gejüngert, hat sie in Nachfolge von Jesus geführt. Und da ist eine ganz tiefe Verbundenheit. Ich sage immer, Gemeinde funktioniert durch Herzensverbundenheit. Funktionieren ist das falsche Wort, weil es hört sich so funktional an, ist ja logisch. Aber Gemeinde lebt, ist vielleicht das bessere Wort, lebt durch Herzensverbundenheit. Es ist nicht nur ein christliches Event, Entertainment, Sonntagvormittag, Freizeitprogramm, sondern Gemeinde und Gemeinschaft lebt durch Herzensverbundenheit. Keine Gemeinschaft ist perfekt, natürlich, vollkommen klar. Aber die Essenz dessen drückt aus, wer wir sind und begegnet einem ganz, ganz tiefen Bedürfnis, das jeder von uns hat. Und Verbundenheit macht den Unterschied, ob dich etwas berührt oder ob dir etwas gleichgültig ist. Verbundenheit macht den Unterschied, ob deine Situation jemand anderen berührt in seinem Herzen oder ob du ihm gleichgültig bist. Ich weiß nicht, wer von euch gestern Fußball geschaut hat. Da wird ja auch so eine gewisse, vielleicht jetzt nicht die intimste, tiefste Verbundenheit, aber eine gewisse Verbundenheit wird ja da auch deutlich. Entweder hast du dich gestern Abend gefreut oder du warst traurig. Das ist mal so ein bisschen pauschal gesagt. Ja? Je nachdem, mit welchem Verein du dich mehr verbunden gefühlt hast. Ist natürlich sehr oberflächlich, aber es drückt diese gleiche Fähigkeit aus. Und dieser Ausdruck, geteilte Freude ist doppelte Freude. Wenn jemand Sieg und Erfolg erlebt, mit dem du dich verbunden fühlst und der dir wichtig ist und den du liebst, dann freust du dich mit und du feierst es mit. Und geteiltes Leid ist halbes Leid, wenn jemand, den du liebst und der dir wichtig ist, durch eine schwierige Zeit durchgeht und du verbunden bist mit ihm, dann trägst du das mit auf deiner Seele. Es ist dir nicht gleichgültig, sondern du trägst es mit und ihr geht gemeinsam durch eine schwierige Zeit auch durch. Und das ist das, was Paulus beschreibt. Er sagt hier im Kapitel 4, liebe Brüder, ich liebe euch und ich habe Sehnsucht nach euch, denn ihr seid meine Freude. Hier im Gefängnis, in Einsamkeit, in Isolation, in Hunger, in Durst, in Kälte, in unhygienischen, katastrophalen Umständen. Ihr seid meine Freude, weil ich mit euch verbunden bin. Und ich sehe und ich höre und ich weiß, was Gott bei euch tut und wie es euch geht. Und ihr seid meine Freude und die Belohnung für meine Arbeit. Wir spüren, wie sehr Paulus connected war. Und das hat ihm Kraft gegeben, Hoffnung und Zuversicht. Franz und mir ging es so am Freitagabend, als wir hier die Youth Night hatten und dann die 13, 14, 15, 16-Jährigen gesehen haben, die hier Worship, Modi-Technik machen und Essen machen und Gemeinschaft haben und einfach da sind, diese ganze Gruppe. Und viele davon kennen wir seit ihrer Geburt, den Leon zum Beispiel, ja? Oder na gut, klar, aber auch viele andere, ja, kennen wir seit der Geburt. Und dann siehst du sie da, wie sie worshipen und wie sie einfach Jesus lieben und wir haben uns so, es hat uns so viel Freude gegeben, da zu sein und sie zu sehen. Warum? Weil wir verbunden sind, weil wir sie lieben, weil wir wie sie auf dem Herzen tragen, weil sie uns wichtig sind, weil es großartig ist, was für Menschen sie sind. Und das ist so, dadurch lebt Gemeinde und Gemeinschaft. Meine Frage an dich heute Morgen ist, wie sehr bist du heute Morgen fähig, diese Art Verbindung einzugehen und zu leben? Was hast du erlebt, was dich vielleicht geprägt hat, vielleicht sogar traumatisiert hat, ohne dass du es bewusst wahrgenommen hast oder jetzt noch bewusst weißt? Was hat diese Fähigkeit, rein auch anatomisch und auch natürlich seelisch, diese Fähigkeit, wirklich in tiefer Verbindung und Freundschaft und Partnerschaft zu leben, in Liebe zu leben, was hat es vielleicht zerstört oder verletzt? Oder zerbrochen. Johannes Hartl hat einen guten Satz gebracht, ich meine, der bringt ja viele gute Sätze, aber den fand ich interessant in dem Kontext. Er hat gesagt, wir leben in einer Zeit der kontaktreichen Beziehungsarmut. Und es trifft schon ziemlich gut. Wir leben in einer Zeit, wo wir schnell viele Likes und Kontakte und Freunde in Anführungszeichen haben, aber wenn wir ehrlich hinschauen, doch sehr, sehr wenige Freundschaften wirklich erleben, beziehungsarm sind. Warum? Weil wir vielleicht Dinge erlebt haben, die diese Fähigkeit für eine echte Bindung, für eine lebenslange Bindung, eine lebenslange Liebe, lebenslange Treue verloren gegangen ist. Und mir ging es in meiner Teenagerzeit auch so. Ich habe mich immer so hinter meinen Mauern versteckt. Ich war immer integriert in Partys, Sport und Halligalli, viel Spaß, alles war lustig. Aber ich habe gemerkt, wie einsam ich eigentlich bin, weil ich die Leute gar nicht an mich rangelassen habe, weil ich ihnen gar nicht gezeigt habe, wer ich bin, sondern nur das, was sie von mir sehen wollten, um Anerkennung, Wertschätzung zu bekommen. Aber eigentlich habe ich mich total unsicher, minderwertig, allein gefühlt. Angst vor Ablehnung, Angst vor Menschenfurcht etc. Und es hat eine Mauer um mich aufgebaut, um mein Herz zu schützen, aber gleichzeitig auch einsam gemacht. Und wie viele Menschen geht es so? Vielleicht geht es dir heute ähnlich. Dass du sagst, ja, da ist so eine tiefe Einsamkeit, da ist eine Unfähigkeit, eine wirkliche tiefe Verbindung einzugehen. Oder auch eine Angst, eine Verbindung eingehen zu wollen, aus Angst verletzt zu werden. Ja, natürlich, jede Verbindung birgt das Risiko, verletzt zu werden. Warum? Weil wir Menschen sind und auch Gemeinde. Vielleicht bist du hier und bist von Gemeinde und von Christen verletzt. Wahrscheinlich viele von uns, ich genauso. Aber wir haben eine Möglichkeit, damit umzugehen, weil Jesus unser Herz heilen kann. Und deswegen ist, ich wiederhole diesen Satz nochmal, Gemeinde, eine gesunde Gemeinschaft hat das Potenzial für heilende Verbundenheit und Zugehörigkeit. Und deswegen liebe ich so sehr das, was wir hier tun. Dass ICF hier in Nürnberg eine Gemeinde ist, wo der Einzelne gesehen wird, wo du wichtig bist. Wir sind keine perfekte Gemeinschaft und du wirst auch hier wahrscheinlich verletzt werden. Aber wir sehen dich. Das ist die Art und Weise, auch wie ich Gemeinde leiten möchte, durch Herzensnähe. Und wir haben, ich weiß noch, wo wir nach der Corona-Zeit zurückgekommen sind und uns überlegt haben, wie gehen jetzt unsere Gottesdienste weiter? Gehen wir zurück ins Korns, wo wir eine größere Event-Location hatten? Wir haben gesagt, nee, wir wollen jetzt nicht einfach ein Event machen am Sonntag, sondern wir wollen diese Gemeinde-Family zusammenbringen, diese Verbundenheit wieder stärken. Und es ist so wertvoll, es ist nicht perfekt, aber so wertvoll und so schön, was möglich ist. Und Paulus beschreibt diese Kultur, diesen Umgang miteinander, auch in der Gemeinde in Philippi. Er sagt hier im Kapitel 2, es gibt so viel Gutes von euch zu berichten, Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Es ist nicht nur eine Gemeinschaft auf der Grundlage menschlicher Sympathie und der gleichen Meinungen und der Übereinstimmung in diesen Meinungen, sondern eine Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, ist irgendwie etwas anderes. Durch die Verbundenheit mit Jesus, da beginnt es. Weil wir brauchen zuerst wieder diese Verbundenheit mit Gott, unserem Schöpfer. Die Bibel sagt, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. In der Art und Weise, wie wir Liebe empfangen, wie wir Liebe Gottes, wie unser Herz heil wird, können wir Liebe weitergeben. Und ich glaube, durch die Verbindung mit Gott hat Gemeinde das Potenzial, eine heilende Verbundenheit und Zugehörigkeit zu ermöglichen. Da ist Ermutigung, da ist liebevoller Trost, auch in schwierigen Zeiten. Da ist nicht nur heile Welt, da gibt es auch Konflikte, da gibt es auch Enttäuschungen und Verletzungen. Aber wir haben eine Grundlage, wo wir damit umgehen können. Es ist eine Gemeinschaft, die durch den Heiligen Geist bewirkt ist, eine herzliche, mitfühlende Liebe. Und Paulus schreibt weiter, sagt dann im Vers 2, dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr auch in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet. Was bewegt für das Evangelium? Einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Auch wenn man anderer Meinung ist, kann man zusammenhalten. Auch wenn man einen Konflikt hat, man hält trotzdem zusammen, wie in einer Familie. Du kommst da nicht raus. Du wirst immer Teil einer Familie sein. Gemeinde hat das Potenzial. Ich hoffe, dieser Gedanke droppt so langsam in euer Herz hinein. Gemeinde hat das Potenzial, eine heilende Verbundenheit und Zugehörigkeit zu ermöglichen. Und ich glaube, es gibt so viele Menschen, die brauchen nicht ein Event und ein christliches Entertainment. Die brauchen Verbundenheit. Die brauchen Zugehörigkeit. Ein Ort, wo sie wissen, da darf ich sein. Da werde ich nicht beurteilt nach meiner Performance, nach meinem Aussehen, nach meinem sozialen Status, nach meinem Reichtum. Da darf ich einfach sein, wie ich bin, mit meinen Schwächen. Da muss ich nichts verbergen. Ich kann Annahme erfahren, so wie ich bin. Und das ist mein Wunsch. Deswegen liebe ich Gemeinde mit all den Herausforderungen, die es auch hat. Aber das ist die Essenz. Deswegen liebe ich Gemeinde und liebe ich das, was wir tun. Und ich wünsche mir, dass du und ich, dass wir das erfahren können und für mehr und mehr Menschen erfahrbar machen. Warum? Weil die Sehnsucht, glaube ich, ist immens. Einsamkeit ist ein Riesenthema. Tödlicher als Corona. Also Einsamkeit macht wirklich psychisch, physisch Menschen krank und kaputt. Deswegen ist Gemeinde ein wunderbarer Ort für heilende Verbundenheit und Zugehörigkeit. Ich möchte euch eine Person vorstellen, die in Gemeinde genau das erlebt hat. Und lasst uns mit einem herzlichen Applaus den Philipp hier auf der Bühne begrüßen. Philipp, schön, dass du da bist. Philipp, du bist jetzt noch gar nicht so lange im ICF und ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und ich freue mich, dass du hier Teil dieser Gemeinde geworden bist. Ich habe gehört, da ist auch irgendwie so eine Beziehung am Start oder so ein bisschen, irgendwas läuft da. Aber erzähl uns doch, wie hast du Freude in Gemeinschaft und Gemeinde erlebt und wie hat es dich geprägt und dein Leben geprägt?
Ja, also ich wurde tatsächlich nicht nur wegen meines Namens gefragt, diese Frage zu beantworten. Und ich freue mich sehr, dass ich hier stehe, weil gerade sowohl Gemeinde als auch Freude sind genau meine Lebensthemen oder zwei meiner Lebensthemen. Um euch damit hineinzunehmen, muss ich ein Stück weiter ausholen. Vielleicht vorab, ich komme aus Dresden. Man hört es vielleicht am Dialekt ein bisschen. Und ich bin nicht immer gläubig gewesen. Ich bin in einem nichtchristlichen Elternhaus groß geworden. Meine Eltern sind mittlerweile Christen, aber das ist eine andere Story. Und so mit 11, 12 hat mich irgendwann mal ein Freund mit zu den Pfadfindern genommen, christliche Pfadfinderarbeit, bin in die Gruppe gekommen, war dann dort mit dabei und habe das erste Mal eine Person kennengelernt, meinen damaligen Leiter, den Gabriel, der mich krass mit seiner Freude beeindruckt hat. Also ich habe gemerkt, er hat eine Freude, die habe ich selber nicht und ich wusste aber nicht, was das ist. Und war dann eine Zeit lang mit dabei Und irgendwann wurden wir da auch in der Gruppe gefragt, wer hat Lust, mit zum Konfi-Unterricht zu gehen, weil die Gruppen waren da so parallel. Und da habe ich gedacht, ja, also ein bisschen was über das Lernen, was Christen sind, dachte mir, ja, höre ich mir mal mit an. Und vielleicht noch zum Hintergrund, bei uns in Sachsen, ich weiß nicht, vielleicht maximal 10% gehen in Konfi-Unterricht. Also die meisten haben Jugendweihe gemacht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das heißt, es war jetzt nicht so das Übliche. Und bin in den Konfi-Unterricht gegangen und dort habe ich den Nächsten getroffen, der mich krass mit seiner Freude fasziniert hat oder beeindruckt hat, und zwar unseren damaligen Pfarrer. Und ja, vielleicht noch so als Hintergrund, wie mein Leben bis dahin aussah. Ich war jetzt nicht der Außenseiter, aber ich hatte auch nicht so wahnsinnig viele Freunde. Zwar einen vielleicht, ein oder zwei. Und war eher so für mich, war viel zu Hause und oft am PC, mehr für mich in meinem Zimmer. Und vielleicht noch eine wichtige Info, ich neige zum chronischen Grübeln. Das ist auch ja wichtige Info in der Story. Zurück zum Konfirmandenunterricht. Irgendwann war dann so dieser Punkt, wo der Pfarrer uns gefragt hat, ja, wie sieht's aus? Wollt ihr euer Leben mit Jesus festmachen? Wollt ihr euch für Jesus entscheiden, euer Leben Jesus übergeben? Und da dachte ich mir, ja, na, wenn das der Weg ist, wie man Christ wird und wenn man so diese Freude bekommt, dann will ich das. Ich habe gesagt, ja, mache ich. Und mit zwei anderen oder mit einem anderen haben wir dann ein Gebet gesprochen, Jesus unser Leben übergeben, Heiligen Geist in unser Leben eingeladen. Und also ich weiß es tatsächlich noch, wie es, als ob es heute gewesen wäre. Ich bin nach Hause gefahren, habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt und es hat sich nichts verändert. Ich dachte so, okay, war es das jetzt? So. Irgendwie hätte ich da so ein Gefühl erwartet. Und aber im Nachhinein merke ich, dass das so ein entscheidender Wendepunkt in meinem Leben war. Mit dem Moment, in dem ich in Gemeinde gekommen bin und in dem Jesus in mein Leben gekommen ist, hat sich gefühlt alles verändert. Also ich war auf einmal in Gemeinschaft, ich hatte wahnsinnig viele Leute um mich herum. Ich war gefühlt, also es gab auch Wochen, wo ich jeden Tag in der Gemeinde war. Ich zähle es nicht auf. Ich habe Musik angefangen, ein Riesenhobby von mir, und ich habe einen Grund bekommen, der mich sicher stehen lässt. Ich habe einen tiefen Frieden bekommen und daraus erwächst eine große Freude. Ich muss nicht immer alles zerdenken, sondern da gibt es einen festen Grund, der steht. Und das ist Jesus. Und das bringt mir große Freude. Und vielleicht noch zwei Punkte hinten dran. Ich habe dann ja selber auch viel in Gemeinde mitgemacht, habe viele Jugendfreizeiten, habe teilgenommen, war teilweise auch selber angestellt, 4 Jahre die letzten in der Gemeinde, habe auch Jugendfreizeiten geleitet. Und das Fazit war immer, es waren immer auch Nichtchristen dabei, und es war immer das Fazit, krass, was hier für eine Gemeinschaft herrscht. Krass, was ihr für eine Freude und was ihr für einen Frieden untereinander habt. Und also wenn das kein Zeugnis ist für Gemeinde, zum einen. Und der Punkt, wo ich heute ganz oft immer wieder Freude in Gemeinde erlebe, ist dann, wenn ich es schaffe, von all dem, also von uns als Gemeinde mal wegzuschauen, von jedem Einzelnen, von da hat wieder einer nicht sein Lied richtig geübt, da hat einer die Technik nicht richtig zusammengesteckt, sodass es heute Morgen Schwierigkeiten gab, da mal wegzuschauen, ich meine, jeder kann seine eigene Geschichte dabei erzählen, und hinzuschauen zu dem, der uns Gemeinde sein lässt, der uns diesen Frieden schenkt, der uns diese Freude schenkt und der uns verbindet, und das stiftet für mich Freude.
Großartig. Vielen Dank, Philipp. Mega. Wow. So stark. Ich glaube wirklich, dass eine gesunde Gemeinschaft heilende Verbundenheit und Zugehörigkeit schaffen kann. Und das wünsche ich mir. Wir müssen aber auch uns bewusst sein, es gibt Freudenräuber. So eine Gemeinschaft, die entsteht nicht einfach so von alleine. Und sie bleibt auch nicht einfach so von alleine. Sondern es gibt diese Freudenräuber, die so häufig in unserem Leben da sind und uns entweder die Freude rauben oder auch aus Gemeinschaft herausreißen. Und Paulus spricht auch darüber im Philipperbrief. Und er spricht es, dass wir wachsam sein sollen und vor allem auch, dass wir uns selbst reflektieren sollen und merken, boah, krass, wo treffen diese Worte, wo treffen die jetzt mich, wo bin ich gemeint? Und hör mal mit dieser Haltung, diese Verse, die Paulus schreibt. In Vers 3 heißt es, schreibt er, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden, achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Wo ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, also ganz ehrlich, ich glaube, Streben nach Ehre und Eigennutz ist so gut wie der Antreiber und Motivator für eigentlich fast alles, was wir tun, wenn wir ehrlich sind. Logisch. Tun wir Dinge und überlegen uns bewusst oder unbewusst, ja, was bringt es mir? Was habe ich davon? Von dieser Beziehung, von diesem Engagement, von dieser Gemeinschaft? Was ist mein Vorteil? So tickt unsere alte Natur. Das Streben nach Ehre. Wie viel tun wir, um einfach Anerkennung, Ehre, Wertschätzung von Menschen zu bekommen? Wenn wir ganz ehrlich sind, dann trifft es eigentlich uns und wir sagen, boah, eigentlich ja. So oft, dass ich auf meinen Vorteil schaue. In der Neuen Leben-Übersetzung heißt es, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen. Was tun wir nicht alles, um Menschen um uns herum zu beeindrucken, damit uns irgendwie das Gefühl von Wert und von Bedeutung zugesprochen wird? Weil danach sehnen wir uns eigentlich ganz tief. Zugehörigkeit. Du darfst dabei sein. Du bist wichtig. Du bist wertvoll. Wir sehen dich. Ich sehe dich. Und was tun wir nicht alles, um diese Ehre, diese Anerkennung, diese Wertschätzung zu erhalten, diesen Nutzen für uns daraus zu ziehen? Der Punkt ist der, und ich glaube, deswegen weist uns Paulus darauf hin, es gibt uns keine Freude. Wenn du überall nur deinen eigenen Vorteil rausziehst und immer nur guckst, dass du und deine Schäfchen im Trocknen sind und dass du den Nutzen und die größte Ehre und die größte Anerkennung bekommst, es macht dich nicht wirklich glücklich. Es gibt dir vielleicht kurzes Gefühl von Wertschätzung. Wow, jetzt bin ich was. Aber es ist so vergänglich. Es ist so nicht nachhaltig. Wenn wir ehrlich sind, stehen wir da alle im gleichen Boot. Und Paulus sagt, hey, das zerstört Gemeinschaft. Luther übersetzt es mit Rechthaberei und Überheblichkeit sollen bei euch keinen Raum haben. Natürlich, du willst, also mit einer rechthaberischen, überheblichen Person hat keiner Bock drauf abzuhängen. Ja, logisch. Spielt gar keine Rolle, ob du recht hast oder nicht. Aber ich habe gar keinen Bock auf dich. Das ist ja klar. Und deswegen sagt Paulus, das sind die Freudenkiller, die Gemeinschaft zerstören. Und da müssen wir ehrlich sein vor Gott, vor uns selbst und vor den Menschen um uns herum und sagen, ja, wie viel von dem, was ich Tag für Tag tue, ist eigentlich ganz ehrlich motiviert durch Eigennutz oder Streben nach Ehre und Anerkennung? Wie viel interessiere ich mich wirklich für den anderen, egal ob er mir einen Nutzen bringt oder nicht? Habe ich wirkliches Interesse an dem, wer du bist? Und da dürfen wir sehr ehrlich sein. Geht eine Person aus einem Gespräch mit dir raus und denkt sich, boah, der ist krass. Oder geht eine Person aus dem Gespräch mit dir raus und denkt sich, wow, ich bin krass. Das ist ein Unterschied. Ob jemand von dir weggeht und ist beeindruckt von dir, oder du hast ihn ermutigt und bestätigt in dem, wer er ist. Und es war heilsam für seine Seele und er denkt sich, wow, krass, ich spüre diese Verbundenheit. Wie sehr schaffen wir es? Ich meine, es hört sich so gut an, achte den anderen höher als sich selbst. Es hört sich so gut an. Aber schaffen wir das wirklich? Und der Punkt ist der, es gibt so zwei Lager. Es gibt so die Personen, die eher so eh schon mit Minderwert zu kämpfen haben, die eh denken, ich bin nicht wichtig und meine Bedürfnisse interessieren eh niemanden. Und deswegen, ja, mach mal alles, was du willst und was du denkst und du bist wichtig. Das ist nicht gesund. Das ist nicht das, wovon Paulus spricht. Da gibt es diese anderen Menschen, denen man sagen muss, hey, jetzt komm mal runter. Du bist nicht das Zentrum des Universums. Es gibt auch noch andere Menschen um dich herum, die Bedürfnisse haben. Da gibt es auch diese Extreme und wahrscheinlich sind wir irgendwo so zwischendrin. Und den anderen höher achten als sich selbst, heißt nicht, sich selbst abzuwerten, sondern einfach den anderen zu achten, seine Wünsche, seine Bedürfnisse über die eigenen zu stellen, sagen, hey, okay, wenn es für dich besser ist, dann machen wir das so, wie du es dir wünschst, ist okay. Das Geheimnis ist, glaube ich, das, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir uns um das Wohl des anderen kümmern, dann möchte Gott sich um dein Wohl kümmern. Wenn wir nur darauf bedacht sind, auf unser eigenes Wohl zu schauen, dann wird Gott sich um die anderen kümmern und du musst für dich selber schauen. Was ist wohl besser? Ist es nicht besser zu vertrauen, ich kümmere mich um das Wohl der anderen und überlasse es Gott, sich um mein Wohl zu sorgen? Wir möchten zum Schluss in eine Zeit des Gebets gehen, wo du ehrlich werden kannst und dich reflektieren kannst und fragen kannst, was ist dein nächster Step? Ich glaube, dass Jesus hier und jetzt heilen möchte. Und zwar als allererstes Heilung für deine Verbindung zu Gott. Vielleicht bist du hier und du glaubst irgendwie, dass es einen Gott gibt oder du hast mal geglaubt, aber du spürst, du empfindest nicht diese Verbundenheit mit deinem Schöpfer, mit deinem Vater im Himmel, mit Jesus. Es ist wie, du empfindest es nicht. Da ist irgendwas kaputt gegangen oder es war noch nie da. Da möchte ich beten, dass deine Verbindung mit Gott Heilung erfährt. Ich möchte beten, dass dein Herz Heilung und Veränderung erfährt, wo du merkst, hey, ich bin so getrieben von eigener Ehre und eigenem Nutzen und eigenem Vorteil und eigentlich bin ich überhaupt nicht glücklich. Ich suche nach Spaß und Glück, aber ich finde es nirgendwo. Vielleicht erlebe ich kurz Spaß, aber ich habe gar keine Freude und es bringt mir eigentlich gar nichts. Aber ich sehne mich danach, echte Freude zu erleben, echte Verbundenheit, Verbindung wieder erleben zu können. Und ich merke, da braucht mein Herz Heilung, weil ich vielleicht verletzt wurde, weil dieser anatomische Teil, dieser ventrale Teil des Vagusnervs, weil da was nicht entwickelt ist oder weil da was kaputt gegangen ist, da brauche ich Heilung. Und die gute Nachricht ist, Jesus ist hier, um zu heilen. Durch eine Begegnung mit Gott, und oder durch eine Begegnung mit Menschen in der Gemeinde. Deswegen auch Heilung, der dritte Punkt, Heilung für deine Verbindung zur Gemeinde. Du bist geschaffen für Verbundenheit und Zugehörigkeit. Und Gemeinde ist und kann ein Ort sein für heilende Verbundenheit und Zugehörigkeit. Und vielleicht gibt es Menschen hier, du bist verletzt von Kirche. Du hast dich distanziert von Christen. Vielleicht auch distanziert von Gott, weil du sagst, ich bin da verletzt worden. Ja, willkommen im Club. Ich bin genauso verletzt worden. Immer wieder passiert es, weil wir Menschen sind. Gemeinde ist nicht ein Heiligenhaus. Es ist manchmal eher wie so ein Krankenhaus. Warum? Weil wir natürlich mit unserer Gebrochenheit reinkommen und nicht von heute auf morgen alles heilige Menschen sind, sondern wir leben erstmal auf die Art und Weise, wie wir das halt leben können. Wir brauchen Heilung und Veränderung und Freiheit Stück für Stück und mehr und mehr. Und deswegen, wenn du verletzt bist von Gemeinde und dich deswegen distanziert hast, dann kann Gott diesen Aspekt heilen, dass du wieder Verbundenheit empfinden kannst mit einer Gemeinschaft. Und das wird dir Kraft geben, das wird dir Freude geben, durch die Hochzeiten des Lebens durchzugehen und zu feiern, aber auch durch schwierige Zeiten im Leben durchzustehen, weil du weißt, ich bin verbunden und andere Menschen sind mit mir verbunden. Ich lade dich ein, für einen Moment aufzustehen und deinen persönlichen Step mit Jesus zu reflektieren. Und Jesus, ich danke dir, dass du mich siehst und dass ich dir etwas bedeute. Und du bist gekommen in diese Welt, um uns zu heilen und uns wieder mit dem Vater zu verbinden. Und ich lade dich ein, einfach deine Augen zu schließen. Es ist ein sehr persönlicher Moment. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich bin nicht verbunden mit Gott. Ich lebe getrennt von ihm, ich lebe losgelöst von ihm, mache irgendwie mein eigenes Ding, bin aber komplett leer. Mein Leben ist ohne Sinn, ohne Inhalt und ich fühle mich so leer. Ich brauche diese Verbundenheit. Dann, wenn du hier bist und jetzt diese Verbundenheit mit Gott neu oder zum allerersten Mal eingehen möchtest, dann zeig mir deine Hand, dass ich für dich beten kann. Du musst dich nicht schämen dafür, es schaut niemand rum, aber ich möchte dich sehen und um für dich zu beten, wenn du sagst, ja, ich möchte mit Gott verbunden sein. Ich brauche Heilung in meiner Verbindung zu Gott. Ist da jemand? Dann zeig mir deine Hand. Und dann sprich mit mir dieses Gebet nach in deinem Herzen. Jesus Christus, ich komme zu dir und ich halte dir mein Herz hin und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld, dass ich losgelöst von dir gelebt habe. Komm in mein Leben, heile mein Herz, vergib mir meine Sünde und bring mich zurück in Verbindung mit dem Vater. Ich glaube, wenn du dieses Gebet gesprochen hast, vielleicht zum allerersten Mal oder wieder neu, dass diese Verbindung wieder entstanden ist und dass ab jetzt die Liebe Gottes, du bist willkommen in der Familie des Vaters. Du bist willkommen in der Familie Gottes. Du gehörst dazu. Gott hat dich angenommen. Und jetzt bete ich für alle, die sagen, ich brauche Heilung und Veränderung für mein Herz. Ich merke, da ist so viel Getriebenheit nach eigener Ehre und Getriebenheit nach eigenem Nutzen und eigentlich fühle ich mich leer und ohne Freude. Wenn du hier bist, sagst, ich brauche Heilung und Veränderung für mein Herz, für meinen vertikalen Parasympathikus-Nerv oder wie der heißt, dann zeig mir deine Hand, dass ich für dich beten kann. Ganz ehrlich, ich glaube, alle Hände müssten eigentlich hochgehen, weil jeder von uns eigentlich Heilung braucht in unserem Leben. Und ich bete für dich. Auch wenn du deine Hand nicht hebst, ist es okay. Aber ganz ehrlich, vor Gott sind wir ehrlich. Und Vater, ich bitte dich jetzt für jeden, der sagt, hey, ich brauche Heilung für mein Herz. Mein Herz wurde verletzt, meine Fähigkeit für Bindung wurde zerstört oder wurde mir geraubt. Und dadurch haben sich Haltungen und Muster und Mauern eingebaut, die mich einsam machen und beziehungsunfähig gemacht haben. Und ich bete Jesus jetzt, dass du Heilung gibst, dass du die Kraft gibst für Vergebung, wo Vergebung notwendig ist. Dass Heilung fließen kann, in wirklich auch anatomisch jetzt. Dass dieser Nerv, der die Neuronen und Botenstoffe und Hormone ausschüttet, um Verbundenheit empfinden zu können und Freude darüber empfinden zu können, dass du diesen Nerven heilst, dass er wieder funktioniert, dass er sich entwickeln kann, so wie es vielleicht schon als Baby und Kleinkind hätte passieren sollen. Ich spreche Heilung über dir aus in deiner Anatomie, deines Nervensystems, dass du Verbundenheit empfinden kannst und auch fähig bist, eine lebenslange Verbindung zu leben, aufzubauen und auch zu leben, treu zu sein. Dafür segne ich dich mit dieser Freude, die daraus entsteht durch Verbundenheit. Und ich bete für jeden, der verletzt ist von Kirche und distanziert ist von Gemeinschaft, aus Angst, wieder verletzt zu werden, aus Enttäuschung, aus welchen Gründen auch immer. Ich segne dich mit Heilung in deiner Verbundenheit zur Gemeinde. Zu einer Gemeinschaft, die nicht perfekt ist, aber die das Potenzial hat, eine heilende Verbundenheit und Zugehörigkeit zu ermöglichen. Und ich segne dich, dass du das erleben kannst, diese Zugehörigkeit, dass du ankommst zu Hause und weißt, hier gehöre ich her. Ich segne dich mit dieser tiefen Annahme, mit dieser heilenden, liebenden Annahme des Vaters. Und diese Annahme kannst du in Gemeinschaft erleben, in unperfekter, aber auf eine gewisse Art auch wunderschöner Gemeinschaft erleben.